Es war an einem jener frühen Sommermorgen, an denen die feuchte Luft bereits vor Sonnenaufgang auf der Haut klebte. Nael Younes trat, wie so oft verschlafen, auf die Veranda seines kleinen Hauses in der Dorian Street. Die Straße war wie ausgestorben und doch lag ein unerklärlicher Druck in der Luft, als würde etwas Unsichtbares den Atem anhalten. Während er die Stufen hinabstieg und sich auf den Weg zu seinem Wagen machte, blieb sein Blick kurz an etwas haften, das vorher nicht dagewesen war. Mitten auf der Straße stand ein schwarzes Quadrat. Kein Objekt mit erkennbarer Tiefe, keine Kiste, kein Schild. Es war einfach da. Flach, undurchsichtig, geometrisch perfekt. Nael blinzelte. Er ging ein paar Schritte näher, neigte den Kopf, aber die Perspektive änderte sich nicht. Es blieb ein makellos schwarzes Quadrat, das jegliches Licht verschluckte. Er schüttelte den Kopf, stieg in seinen Wagen und fuhr los, um sich Frühstück zu holen. Als er etwa eine halbe Stunde später zurückkehrte, stand das Quadrat immer noch an exakt derselben Stelle. Diesmal war es jedoch nicht allein. Die Kinder aus der Nachbarschaft, die sich sonst immer auf dem Rasen links von seinem Haus versammelten, standen nun rechts davon, um das Quadrat herum. Sie kicherten, flüsterten und stocherten mit Stöcken darauf ein. Zunächst schien es ein harmloser Zeitvertreib zu sein, doch irgendetwas an der Szene ließ Nael stutzen. Die Art, wie sie die Stöcke bewegten, sie berührten nicht das Quadrat, sondern schienen in es hineinzugleiten. Er parkte, stieg langsam aus und blieb neben seinem Briefkasten stehen. Einer der älteren Jugendlichen, der oft auf der Veranda gegenüber saß, hatte ein wachsames Auge auf die Kinder. Nael war beruhigt. Wenn es ein Scherz oder eine moderne Kunstinstallation war, würde man bald davon hören. Und wenn nicht, vielleicht war es einfach nur ein optischer Trick. Ein Projektionsfehler. Ein dummer Zufall. Den Rest des Tages verbrachte Nael damit, an einem seiner Kurzgeschichten zu schreiben, wie er es oft tat. Der Gedanke an das Quadrat ließ ihn jedoch nicht los. Immer wieder schielte er aus dem Fenster, aber von seiner Position war es nicht zu sehen. Es wirkte fast so, als sei das Quadrat aus seinem Sichtfeld verschwunden. Absichtlich. Gegen Abend, kurz nach 20 Uhr, klopfte es laut und wiederholt an der Haustür. Zwei seiner Mitbewohner, die in ihren offenen Zimmern saßen, ignorierten es. Sie spielten gemeinsam mit Nael ein Online-Spiel und gingen davon aus, dass der dritte Mitbewohner im Erdgeschoss sich darum kümmern würde. Doch das Klopfen hörte nicht auf. Es wurde zum Hämmern. 15 Minuten lang. Schließlich schaltete sich einer der Mitbewohner ab, fluchte, stapfte die Treppe hinab und riss die Tür auf. »Was zum Teufel willst du, Asse? Niemand parkt in deinem verdammten Bereich. Wir haben das nie getan.« Nael stand sofort auf. Die Stimme klang gereizt, fast panisch. Er schlich durch den Flur, vorsichtig wie ein Tier, das eine Bedrohung wittert. Als er die Eingangstür erreichte, erkannte er die Gestalt von Bill Remy, einem bulligen Mann mit durchdringendem Blick, der seit Jahren die Nachbarschaft tyrannisierte. Bill war überzeugt davon, dass ein Teil des Gehwegs ausschließlich seinem alten Foodtruck gehörte, auch wenn niemand diesen je gesehen hatte. Er war bekannt dafür, zu allen Tages- und Nachtzeiten an Türen zu klopfen, um Parkverstöße zu verfolgen. Doch heute suchte er nicht nach einem falsch geparkten Auto. Heute war es das schwarze Quadrat, das ihn beschäftigte. In einem wirren Schwall von Vorwürfen beschuldigte er alle, dass sie den Herrn Streich inszeniert hätten, was immer das bedeutete. Nach einigem Hin und Her trottete Bill schließlich davon, Tür für Tür abklopfend. Aber Nael hatte sich verändert. Das, was da draußen war, war kein Scherz, kein Trick, kein gewöhnliches Objekt, und er musste es mit eigenen Augen sehen. Der Himmel war in ein tiefes Orange getaucht, als er langsam die Straße hinabging. Das Quadrat war immer noch da, unbewegt, unverändert. Doch irgendetwas stimmte nicht. Wenn er den Kopf nach links neigte, veränderte sich seine Form nicht. Es blieb immer exakt quadratisch, egal aus welchem Winkel. Ein optisches Paradoxon. Ein paar Meter weiter saß Anton Bregovic in seinem offenen Garagentor. Der schmächtige, zurückhaltende Mann war gerade damit beschäftigt, einem Kunden ein in Papier gewickeltes Päckchen zu überreichen und das Geld zu verstauen. Nael begrüßte ihn knapp. »Hey, Anton, hast du eine Ahnung, was das da ist?« Anton schüttelte den Kopf. »Keine Ahnung, Mann, aber ich habe ein schlechtes Gefühl. Ich dachte erst, jemand will mich ausspähen. Aber es tut nichts.« Nael trat näher an das Quadrat heran, einen Stock in der Hand. Er erinnerte sich daran, wie die Kinder damit herumgespielt hatten. Er wollte nicht zu nahe ran, also streckte er vorsichtig den Stock nach vorne. Kein Widerstand. Kein Geräusch. Nichts. Es war unmöglich zu sagen, wann der Stock das Quadrat durchbrach, falls er das überhaupt tat. Der Übergang war nicht wahrnehmbar. Es war, als würde der Stock ins Nichts gleiten. Je näher Nael kam, desto größer erschien das Quadrat. Nicht auf natürliche Weise. Es wuchs schneller, als es der tatsächliche Abstand vermuten ließ. Aus der Ferne war dieser Effekt kaum spürbar, aber nun, in der Nähe, war es beunruhigend. Der Stick schwebte in einem Bereich, der scheinbar existierte und doch nicht greifbar war. Weder Kante noch Tiefe, nur Schwärze. Und dann wurde Nael klar, das war kein Streich, kein Projekt, kein Zufall. »Anton«, sagte er mit bebender Stimme, »wir sollten sicherstellen, dass niemand in die Nähe dieses Dings kommt.« Anton nickte nur, sein Blick kurz flackernd, seine Körperhaltung starr. Beide Männer wussten, auch ohne es auszusprechen, etwas Unnatürliches war geschehen. Und es würde nicht einfach wieder verschwinden. Am nächsten Morgen schlich Nael Younes bereits kurz nach Sonnenaufgang auf die Veranda. Er hatte kaum geschlafen. Das Bild des schwarzen Quadrats hatte sich in seine Gedanken gebrannt, wie ein Schatten, der selbst in tiefster Dunkelheit nicht verschwand. Mit klopfendem Herzen trat er hinaus. Die Straße war leer, doch als sein Blick sich nach rechts wandte, war es da. Immer noch. Exakt an derselben Stelle. Unverändert. Unbeeindruckt von der Welt, die sich um es herum bewegte. Diesmal holte Nael sein Handy hervor. Er machte mehrere Fotos, näherte sich dabei aber nicht weiter. In gewisser Entfernung zu bleiben, fühlte sich wie eine instinktive Selbstschutzmaßnahme an. Doch die Bilder wirkten nicht. Das Quadrat war auch auf dem Display nur ein flacher, digitaler Fleck. Keine Tiefe, keine Struktur. Als hätte er versehentlich etwas retuschiert. Mehrmals kontrollierte er, ob die Kamera richtig funktionierte. Sie tat es. Im Laufe des Vormittags beobachtete Nael aus seinem Fenster, wie immer mehr Nachbarn vor ihre Häuser traten. Einige blieben auf ihren Veranden stehen, andere wagten sich auf den Gehweg, doch niemand näherte sich dem Quadrat. Man sah Blicke, getuschelte Gespräche, nervöses Zupfen an Hemdkrägen. Auch Idol Zaren, die alleinstehende Frau mit dem stets würdevoll gebundenen Kopftuch, trat aus ihrem Haus und betrachtete das Phänomen mit einem Ausdruck tiefer Unruhe. Als ihre Augen Niles trafen, nickte sie ihm kaum merklich zu. Ein stilles Bündnis inmitten kollektiver Verdrängung. Gegen Mittag tauchte Bill Remy erneut auf, diesmal mit verschränkten Armen und einer Zigarette im Mundwinkel. Er stellte sich schräg gegenüber des Quadrats auf, beobachtete es einige Minuten lang, dann verschwand er grimmig in seinem Haus. Niemand sprach mit ihm. Die Luft vibrierte beinahe, obwohl kein Laut zu hören war. Es war, als würde die Stille selbst etwas verbergen. Nael erinnerte sich an etwas, das ihm am Vorabend entgangen war. Die Art und Weise, wie das Quadrat sich verhielt, wenn er sich bewegte. Es war ihm immer zugewandt, als wäre es mehr als ein Objekt, eher eine Fläche ohne Perspektive. In seinem Arbeitszimmer versuchte er mit Stift und Lineal eine Skizze des Quadrats zu erstellen, basierend auf dem, was er gesehen hatte. Aber es ergab keinen Sinn. Jeder Versuch, es auf Papier zu bannen, wirkte falsch, ungenau. Wie konnte man etwas zeichnen, das immer flach war, egal aus welcher Richtung man es betrachtete? Am späten Nachmittag, die Sonne stand bereits tief, wagte sich Nael wieder hinaus. Er nahm diesmal einen längeren Stock mit, beinahe 2 Meter lang, und näherte sich in kleinen Schritten dem Quadrat. Er stieß mit dem Stock vor, langsam, vorsichtig. Wieder keine Reaktion, kein Widerstand, kein Aufprall. Die Spitze des Stocks verschwand einfach in der Schwärze, als würde sie in eine andere Realität eindringen. Er versuchte, den Winkel zu ändern, aber das Quadrat blieb wie ein starrer Blick. Ewig frontal, ohne Rand, ohne Tiefe. Als er den Stock mit einer schnellen Bewegung nach links schwenkte, geschah das Unbegreifliche. Die Spitze durchquerte die schwarze Fläche und tauchte direkt in Bills Rasen wieder auf, nahtlos, ohne dass der Stock in irgendeiner Weise verbogen oder gebrochen wäre. Zwischen Nael und der Spitze des Stocks lag eine Strecke von mehreren Metern, doch der Übergang geschah ohne jeden Widerstand, als wäre die schwarze Fläche nicht Teil unserer Welt. Ein kalter Schauer lief ihm den Rücken hinab. Er ging einige Schritte zurück. Sein Herz raste. In seinem Innersten wusste er, das hier war nicht menschengemacht, nicht technisch, es war etwas anderes. »Anton«, rief er, ohne sich umzudrehen. Der Mann saß noch immer in seinem Garagenstuhl, starrte jetzt aber ebenfalls zum Quadrat. »Lass uns dafür sorgen, dass niemand daran geht.« Anton nickte stumm, sein Blick wirkte nun tiefer und leerer als je zuvor. Er, der sonst in stoischer Ruhe seinen Tag verbrachte, war sichtlich beunruhigt. Und das hieß etwas. Nael trat ein paar Schritte näher zu ihm. »Das ist kein Scherz, Anton. Das Ding ist nicht von hier.« Anton antwortete nicht sofort. Dann sagte er leise, »Ich weiß. Aber versuch du mal, hier jemandem das klarzumachen.« Und genau das war das Problem. Es gab keine Gemeinschaftsstruktur, keine Nachbarschaftsvereinigung, kein System, um eine Warnung auszusprechen. Nur Wort für Wort, von Tür zu Tür. Und selbst das war schwierig, denn niemand wollte glauben, was sie sahen. Vielleicht, weil es einfacher war, so zu tun, als wäre alles normal. Während sie noch sprachen, kam Idulzaren den Gehweg entlang. Sie blieb stehen, sah abwechselnd das Quadrat, dann die beiden Männer. Ihre Stimme war fest, aber ruhig. »Habt ihr die Polizei gerufen?« Nael zögerte. »Nein. Warum nicht?« fragte sie, mehr verwundert als vorwurfsvoll. Anton lachte trocken. »Weil sie nicht kommen, Mädchen. Nicht hier. Und wenn doch, dann willst du das nicht.«
Idle schwieg, blickte auf den Boden, dann wieder zum Quadrat und ging ohne ein weiteres Wort zurück in ihr Haus. Die Dämmerung senkte sich über die Straße, als sich weitere Bewohner in Türrahmen und auf Balkone stellten. Die meisten sagten nichts. Manche starrten nur, andere filmten mit ihren Handys. Niemand näherte sich mehr. Eine wortlose Übereinkunft hatte sich eingestellt. Man ließ das Ding einfach in Ruhe. Nael jedoch wusste, dass dies der Anfang war. Etwas hatte sich verschoben in der Realität. Ganz leise, ganz unscheinbar. Und es würde nicht dabei bleiben. Der Abend senkte sich über die Dorian Street. Und mit ihm kam eine seltsame Stille, die nicht zur üblichen Geräuschkulisse passte. Normalerweise hörte man irgendwo Musik, das leise Brummen von Fernsehern, Gespräche durch offene Fenster. Doch an diesem Abend war alles verstummt, als hätte sich die gesamte Nachbarschaft unter einem gläsernen Deckel gesammelt, in angespannter Erwartung. Nael Younes saß an seinem Schreibtisch und starrte auf das blinkende Cursorlicht seines Textdokuments. Seine Finger ruhten auf der Tastatur, doch seine Gedanken waren beim schwarzen Quadrat. Im Nebenraum hörte er die Stimmen seiner Mitbewohner, die weiterhin das Online-Spiel spielten, das sie bereits seit Stunden gemeinsam verfolgten. Lachen, Rufen, Tastengeräusche, alles wirkte trügerisch normal. Doch unter der Oberfläche vibrierte eine unausgesprochene Furcht, die sich in kleinen Gesten zeigte, in abgeschlossenen Türen, in gedämpften Stimmen, in flackernden Blicken zum Fenster. Gegen 22 Uhr begannen die Geräusche. Ein langsames, rhythmisches Klopfen an der Haustür. Zuerst dachte Nael, es sei ein Missverständnis. Vielleicht einer der Nachbarn, vielleicht Bill Ramey wieder mit einer seiner nächtlichen Beschwerden. Er ignorierte es. Doch das Klopfen hörte nicht auf. Es wurde stärker, aggressiver. Für 15 Minuten hämmerte jemand gegen die Tür. Niemand von ihnen bewegte sich. Alle hofften, derjenige im Erdgeschoss würde sich darum kümmern. Doch dieser rührte sich nicht. Schließlich schaltete sich Yasha Lyon, einer der Mitbewohner, abrupt vom Spiel ab und stürmte mit wütenden Schritten zur Tür. Nael hörte ihn schreien. »Was willst du denn? Niemand hat in deinem Bereich geparkt. Hör auf, alle zu belästigen!« Das klang nicht nach einem gewöhnlichen Streit. Nael stand auf, schlich durch den dunklen Flur und erreichte gerade rechtzeitig die Tür, um das Ende der Auseinandersetzung mitzubekommen. Vor der Tür stand, wie erwartet, Bill. Doch diesmal ging es nicht um sein imaginäres Parkplatzrecht. Er redete aufgebracht über das schwarze Quadrat. Jemand müsse es dort platziert haben. Ein Streich. Ein Angriff auf die Ordnung, wie er sagte. Seine Augen flackerten nervös und trotz der Hitze des Tages trug er einen dicken Mantel, als wolle er sich schützen. »Ihr habt das Ding da hingelegt. Es ist irgendein Projektor oder ein Loch oder was auch immer. Ich werde denjenigen finden«, rief er, bevor er zur nächsten Haustür stapfte, wo er weiterklopfte. Nael konnte nicht mehr zurück ins Spiel. Seine Gedanken kreisten nur noch um Bill, das Quadrat und das seltsame Verhalten der Nachbarn. Er entschied sich, hinauszugehen. Die Nacht war klar und unnatürlich ruhig. Nael lief langsam die Straße entlang. Das schwarze Quadrat lag noch immer da, doch es wirkte anders, präsenter, wie ein dunkler Magnet, der alle Aufmerksamkeit auf sich zog. Je näher Nael kam, desto stärker schien das Quadrat zu wachsen, obwohl er wusste, dass es optisch unmöglich war. Wieder war da dieses Gefühl, dass es immer frontal zu ihm stand, egal wie er sich bewegte. Anton Bregovic saß noch immer in seiner Garage. Als Nael an ihm vorbeiging, sah er, wie Anton einen Blickwechsel mit einem fremden Mann hatte, dem er offenbar gerade etwas verkauft hatte. Der Fremde verschwand wortlos und Anton schien erleichtert. »Es hört nicht auf, oder?«, fragte Nael. Anton schüttelte den Kopf. »Ich habe das Ding beobachtet. Es bewegt sich nicht, es gibt keinen Ton von sich, aber es fühlt sich an, als würde es atmen.« Nael zuckte. Das war genau das richtige Wort. Er trat näher an das Quadrat heran und hob den Stock, den er von zuvor noch bei sich hatte. Wieder stieß er ihn vor, langsam, vorsichtig. Kein Widerstand, kein Geräusch, nur Schwärze. Wieder dieses seltsame Gefühl, dass der Stock irgendwo hinging, wo nichts war. Ein leerer Raum, der alles verschlang. Als er den Stock zurückzog, war die Spitze unverändert, aber Nael war sich sicher, etwas hatte sich verändert. Er selbst. Ein kalter Luftzug streifte seine Wange, obwohl es windstill war. Anton stand auf, trat neben ihn. »Ich denke, wir sollten verhindern, dass jemand zu nah dran geht.« Nael nickte. »Aber wie?« »Du kennst unsere Straße«, sagte Anton düster. »Hier glaubt dir keiner was, bis es sie selbst erwischt.« In dieser Nacht konnte Nael nicht schlafen. Er baute mit alten Kartons aus dem Keller eine Barriere vor die Fenster seines Zimmers. Nicht, weil er glaubte, dass sie etwas aufhalten würde, sondern weil es sich besser anfühlte, etwas zu tun. Etwas gegen das Gefühl, dass sie beobachtet wurden. Am nächsten Morgen lagen seltsame Fußspuren auf dem Bürgersteig vor dem Haus. Zu groß, zu tief, zu unregelmäßig, und obwohl kein Tau gefallen war, glänzte etwas Blaues in der Rille des Gehwegs, eine schleimige Spur, die von niemandem stammte, den man kannte. Es war der erste Hinweis darauf, dass das Quadrat nicht nur eine Gefahr darstellte. Es war der erste Hinweis darauf, dass es lebte. Die Tage vergingen, doch die Schwärze blieb. Das schwarze Quadrat lag weiter unbewegt im Zentrum der Straße, wie ein Fremdkörper in einer Realität, die es zu ignorieren versuchte. Die Nachbarn hatten begonnen, sich zurückzuziehen. Die einst lebendige Dorian Street war nun ein stilles Mosaik verschlossener Türen, zugezogener Vorhänge und flüchtiger Blicke hinter Fensterscheiben. Nael Younes beobachtete die Veränderungen mit einer Mischung aus Furcht und Faszination. Niemand sprach mehr offen über das Quadrat, obwohl es nach wie vor dort war, ein stiller Zeuge und zugleich ein stummer Richter. Die Kinder spielten nicht mehr draußen, der tägliche Gang zum Briefkasten wurde zu einem hastigen Sprint und Gespräche, falls sie stattfanden, waren kurz, gedrückt und voller unterschwelliger Nervosität. Anton Bregovic hatte seine Garage nicht mehr geöffnet. Stattdessen verbrachte er die Tage hinter verschlossenen Türen und Niall konnte nur noch gelegentlich den schwachen Lichtschein eines Fernsehers in seinem Wohnzimmer erkennen. Auch Bill Remy war auffällig ruhig erst geworden. Man sah ihn nur noch sporadisch, meist nachts, wenn er mit einem Fernglas vor seinem Haus stand und das Quadrat beobachtete, als sei es ein Feind, der jeden Moment zum Angriff übergehen könnte. Idol Zaren war eine der wenigen, die Niall weiterhin begegnete. Sie trug stets ihren Schal, selbst an den heißen Tagen, als ob er mehr Schutz biete als nur vor der Sonne. Bei einem zufälligen Treffen am Gehsteig fragte sie leise, »Was ist es deiner Meinung nach?« Niall überlegte lange, bevor er antwortete. »Ich glaube, es ist nicht von hier. Und ich glaube, es schaut zurück.« Ihre Augen weiteten sich kaum merklich. Dann nickte sie und ging weiter, ohne ein weiteres Wort. Einige Bewohner begannen, Bretter vor ihre Fenster zu nageln, zuerst nur vereinzelt, dann mehr. Auch Niall und seine Mitbewohner begannen, den Keller zu räumen, holten altes Holz und zersägte Möbel hervor. In stiller Einigkeit verbarrikadierten sie die Fenster im Erdgeschoss. Nicht, weil es bereits einen Angriff gegeben hätte, sondern weil es sich einfach richtig anfühlte. Eines Morgens entdeckte Niall, dass ein ganzer Abschnitt der Straße komplett verbarrikadiert war. Fenster, Türen, selbst Briefkästen, alles war von innen versiegelt worden. Niemand trat mehr hinaus, niemand sprach mehr miteinander. Die Bewohner waren in ihre Häuser geflüchtet und die Häuser selbst schienen vor Furcht zu zittern. Was einst eine Nachbarschaft gewesen war, wurde nun zu einer Ansammlung von Einzelzellen, jeder für sich, jeder in seiner Angst. Es war eine Isolation, die mehr war als physische Trennung. Es war seelisch, emotional, als hätte das Quadrat ein Band durchschnitten, das die Menschen verbunden hatte. Eines Abends trat Niall auf die Veranda, nur um festzustellen, dass sein Handy keinen Empfang mehr hatte. Kein Netz, kein Internet, kein Signal. Seine Mitbewohner bestätigten es. Niemand konnte mehr jemanden außerhalb der Straße erreichen. Ein technisches Problem? Ein Zufall? Oder war es das Quadrat? Die Stille in dieser Nacht war so dicht, dass sie beinahe greifbar war. Und dann, ganz kurz nach Mitternacht, kam ein Geräusch. Nicht laut, aber eindeutig. Es war ein Kratzen. Kein Tiergeräusch. Kein Windspiel. Es war das Geräusch von Fingernägeln oder etwas Ähnlichem, das über Holz glitt. Erst an der Rückseite des Hauses, dann an der Seite, dann an der Eingangstür. Niall und seine Mitbewohner saßen starr im Wohnzimmer. Keiner sprach, keiner atmete laut. Yashar hatte eine Baseballkeule in der Hand, die er fest umklammerte. Nach einigen Minuten hörte das Kratzen auf. Und dann trat absolute Stille ein. Am nächsten Morgen fanden sie tiefe Krallenspuren am hinteren Fensterrahmen. Dort, wo sie am wenigsten geschützt waren. Eine bläulich glänzende Substanz klebte am Fensterbrett. Niemand sagte etwas. Aber alle wussten. Das Ding hatte versucht, hereinzukommen. Von da an wurde aus Furcht Misstrauen. Die Nachbarn begannen, sich gegenseitig zu beobachten. Wer sich zu sehr für das Quadrat interessierte, galt als verdächtig. Wer Fragen stellte, wurde gemieden. Niall spürte es besonders deutlich. Immer häufiger hörte er Gespräche verstummen, sobald er einen Raum betrat. Blicke, die sich nicht mehr freundlich anfühlten. Flüstern an Türen. Die schlimmste Veränderung jedoch war nicht äußerlich. Es war das, was in den Köpfen der Menschen vorging. Die kollektive Angst hatte sich in Wut verwandelt. Und diese suchte nach einem Ziel. Nicht das Quadrat wurde zum Feind, sondern diejenigen, die es nicht ignorieren wollten. Niall schrieb alles nieder. Nicht aus Hoffnung auf Rettung, sondern weil er spürte, dass dies der einzige Weg war, um nicht den Verstand zu verlieren. Und während die Straße schwieg, das Quadrat blieb und die Nachbarn sich hinter Barrikaden versteckten, begann die Dunkelheit, sich leise in ihre Gedanken zu schleichen. Eine Woche nach der ersten Berührung der Nacht durch das unbekannte Wesen herrschte ein Zustand gespannter Lähmung in der Dorian Street. Die Menschen verließen ihre Häuser kaum noch. Nael Younes saß meist schweigend am Esstisch, die Hände um eine Tasse kalten Kaffees geschlungen, während seine Gedanken um die entscheidende Frage kreisten: Wer würde helfen? Und wie konnte man jemanden erreichen? Eines Abends, als die Sonne sich bereits hinter den Dächern verzogen hatte, fragte Idol Zarin ihn erneut: Hast du jemanden gerufen? Nael zögerte, dann sagte er: Ich hab's versucht. Er hatte Bilder gemacht. Viele. Von den Krallenspuren, der seltsamen blauen Substanz, vom Quadrat selbst. Dann hatte er zwei lokale Fernsehsender kontaktiert. Einer hatte ihn ausgelacht und gesagt, die Bilder sähen aus wie schlecht gemachte Montagen. Der andere hatte direkt aufgelegt, nachdem Nael das Wort »anomales Objekt« ausgesprochen hatte. Er hatte versucht, die Armee zu erreichen. Nicht, weil er wusste, wie man das tat, sondern weil es niemanden sonst mehr gab. Stundenlang hatte er an Hotlines von Behörden gehangen, von der Polizei über Katastrophenschutz bis hin zur Luftwaffe. Meist wurde aufgelegt. Einmal jedoch hatte ein junger Mann gelacht und gesagt: »Na, mal wieder X-Files geschaut heute Abend?« Als Nael nicht lachte, wurde der Mann still. Schließlich meinte er: »Na schön, ich geb dir eine Nummer, aber ruf da nicht an, wenn du Scherze machen willst.« Es war die Nummer eines internen Kanals, vermutlich für Sonderereignisse. Doch Nael hatte nichts zu verlieren. Am nächsten Tag tauchte ein alter, verstaubter Militärjeep in der Dorian Street auf. Lieutenant Arvid Sato, ein blasser Mann mit müden Augen, stieg aus. Er war kaum älter als Nael, wirkte aber, als trüge er jahrzehntelange Lasten auf den Schultern. Als Arvid das Quadrat erblickte, blieb er stehen, das Gesicht schlagartig leer. Minutenlang sagte er kein Wort, bevor Nael es wagte zu sprechen. »Da ist es. Es sitzt da seit fast 2 Wochen.« Der Lieutenant antwortete nicht. Stattdessen ging er zum Heck seines Jeeps, holte ein Stativ und eine Kamera heraus, stellte sie auf und richtete sie auf das Quadrat. Dann setzte er sich zurück ins Fahrzeug und fuhr davon. Ohne ein Wort. Nael stand verdattert auf dem Gehweg. Das war es? Ein Mann, eine Kamera und sonst nichts? Doch es war mehr, als sie bisher gehabt hatten. Zum ersten Mal war jemand außerhalb der Nachbarschaft Zeuge geworden, jemand, der nicht weggelaufen war. Nael redete sich ein, dass das bereits ein Fortschritt sei. Aber die Tage vergingen und der Jeep kehrte nicht zurück. Am 5. Tag nach Arvids Besuch traf Nael ihn zufällig in einer Bar an der Hauptstraße, weit außerhalb der Dorian Street. Er saß auf einem Barhocker, halb betrunken, den Blick leer ins Glas gerichtet. Als er Nael erkannte, lachte er rau. »Oh, du bist das«, sagte er. »Ich habe deine Kamera aufgestellt.« »Und? Was habt ihr herausgefunden?«, fragte Nael hoffnungsvoll. Arvid schüttelte den Kopf. »Wir? Junge, es gibt kein Wir mehr. Mein ganzes Referat wurde vor 7 Monaten aufgelöst. Kosteneinsparung. Ich bin der Letzte.« »Temporär?«, fragte Nael. »Wartet ihr auf neue Leute?« Arvid trank sein Glas leer. »Niemand weiß, dass ich noch da bin. Ich bekomme automatisch mein Gehalt, aber keine Aufträge, keine Anrufe. Ich glaube, sie haben mich einfach vergessen.« Nael schwieg. Es war eine jener Wahrheiten, die sich langsam wie eine Klinge in das Bewusstsein schoben, die Erkenntnis, dass es niemanden mehr gab, der helfen würde. »Und was machen wir jetzt?«, fragte er schließlich. Arvid lachte, ein dunkles, kehliges Lachen. »Bruder, es gibt 47 Anomalien allein in Ohio, und ich bin der einzige Beamte für das ganze Bundesland. Sei froh, dass dein Quadrat nicht das Fleisch deiner Muskeln in Säure verwandelt, während du schläfst.« Nael blinzelte. »Was? Passiert sowas wirklich?« Arvid starrte lange auf die Barwand, die Zähne aufeinander gepresst. Dann schüttelte er den Kopf. »Nein. Ich spiele nur mit dir. Keine Sorge. Dann stand er auf, warf einen zerknitterten Geldschein auf den Tresen und taumelte zur Tür.
»Was ist dein Plan für das Quadrat?«
rief Nael ihm hinterher.
»Plan?«
antwortete Arvid, während er hinaus in die Nacht verschwand. »Du bist auf dich allein gestellt, Bruder.« Zurück blieb Nael, allein an einem leeren Tresen, mit einer Erkenntnis, die schlimmer war als jede Bestie. Es würde keine Hilfe geben. Niemand kam. Niemand würde kommen. Zurück in der Dorian Street wurden die Fenster weiter verbarrikadiert, die Häuser dunkler, die Menschen leiser. Manche begannen, ihre Fenster vollständig zuzubauen. Die Gärten verwilderten. Es war, als würde sich die Straße selbst zurückziehen. Nur das Quadrat blieb. Unbewegt, schwarz und hungrig.
Und in den Nächten, wenn das Kratzen zurückkehrte, begannen Nael und seine Mitbewohner zu schlafen. Nicht mehr in ihren Betten, sondern auf dem Boden des Badezimmers, dem einzigen Raum ohne Fenster. Sie nannten es ihr Auge des Sturms. Dort im Zentrum des Hauses hofften sie auf ein bisschen Sicherheit vor dem, was draußen lauerte. Doch tief in ihrem Innersten wussten sie es alle. Das Quadrat wartete nur. Es würde nicht verschwinden. Es würde wachsen. Es war in der Nacht auf den ersten Tag der fünften Woche seit dem Erscheinen des schwarzen Quadrats. Die Luft war drückend warm, beinahe faulig. Und Nael Younes konnte nicht schlafen. Er lag wach in seinem Bett, die Decke zur Seite geschoben, nur in Shorts und einem durchgeschwitzten T-Shirt. Die Fenster waren von innen verbarrikadiert, aber trotzdem spürte er, wie das Dunkle draußen an den Wänden des Hauses nagte, unsichtbar, aber gegenwärtig. Gegen 4 Uhr morgens begann das Hämmern, laut, beharrlich, fordernd. Jemand hämmerte mit bloßen Fäusten oder vielleicht einem Gegenstand gegen die Haustür. Es hallte durch das ganze Haus. Seine Mitbewohner schrien verschlafen durcheinander.
»Schon wieder, Bill«, murmelte einer mürrisch aus dem Nebenzimmer. »Wir stehen nicht in seiner verdammten Parkzone, das ist doch Wahnsinn!«
Nael aber richtete sich abrupt auf. Etwas stimmte nicht. Das Hämmern war anders, drängender, nicht ärgerlich, sondern verzweifelt. Und es kam in Intervallen, begleitet von einem tiefen Wimmern. Er sprang auf, schlüpfte in seine Schuhe und griff sich die Baseballkeule, die immer neben der Tür stand. Mit schnellen Schritten eilte er in den Flur, als der Krach plötzlich stoppte. »Das ist das erste Mal, dass er einfach geht«, sagte jemand erstaunt aus dem oberen Stockwerk. Doch Nael wusste es besser. In jenem flüchtigen, klaren Moment, einem Echo aus einer tieferen Intuition, erkannte er, dass dies kein gewöhnlicher Besuch war. Es war keine nächtliche Beschwerde von Bill Ramey. Etwas hatte draußen gewartet. Und es hatte den Entschluss gefasst, hineinzugelangen. Noch bevor er reagieren konnte, ertönte splitterndes Glas. Ein Krachen. So laut, dass es sich wie ein Aufschrei anfühlte, im hinteren Teil des Hauses. Jemand oder etwas hatte die Fenster durchbrochen, trotz der Bretter. Das Holz splitterte, Nägel quietschten. Es war da. Nael rannte los.
»Hol die Waffe!«
rief er seinem Mitbewohner Yasha Leon zu, der verdattert im Türrahmen stand.
»Schnell! Sie kommen!«
Ein zweiter, dumpfer Aufprall ließ die Wände vibrieren. Schritte. Polternd, schwer, unmenschlich. Yasha stolperte über eine Teppichkante, während er in der Dunkelheit nach dem Waffenkoffer tastete. Der dritte Mitbewohner, Ramiro Tekle, schloss sich flüsternd in seinem Zimmer ein.
»Sie kommen nicht wegen uns«, sagte er mit stockender Stimme durch die Tür. »Sie kommen wegen dir.«
In diesem Augenblick wusste Nael, dass er auf sich allein gestellt war. Mit schnellen, großen Schritten bewegte er sich Richtung Wohnzimmer. Er kannte die knarrenden Stellen im Boden, wich ihnen aus wie ein Jäger in seinem eigenen Revier. Und dann, um eine Ecke bogend, stand plötzlich eine dunkle Silhouette vor ihm. Groß, schwer, breit. Nael zögerte keinen Moment. Die Baseballkeule schnellte nach vorne mit aller Kraft, die sein Körper hergab. Der Aufprall war heftig, begleitet von einem widerlichen Knacken. Der massive Körper sackte zu Boden. Im Mondlicht erkannte Nael das blutverschmierte Gesicht von Bill Ramey. Noch lebendig, aber benommen. »Du bist verrückt«, stöhnte Bill und klammerte sich an den Türrahmen. »Mein Kopf! Mein verdammter Kopf!« Nael riss ihm das Gewehr von der Schulter, schrie ihn an, fluchend, voller Wut und Angst. Doch er hatte kaum Zeit zu begreifen, was er getan hatte, denn hinter Bill bewegten sich weitere Gestalten. 6. Vielleicht 7. Unter ihnen erkannte er Ethan Norberg, das aufgebrachte Familienoberhaupt von nebenan, dessen Töchter in den letzten Tagen kaum noch das Haus verlassen hatten. »Er hat Bill fast umgebracht«, brüllte Ethan. »Das ist der Beweis. Er ist schuld an allem. Ihr seid bewaffnet in mein Haus eingedrungen«, schrie Nael. »Ihr seid die Wahnsinnigen!« Aber sie hörten nicht zu. Hände packten ihn. Feste Griffe, schmerzhaft. Man zerrte ihn nach draußen, durch die Tür, über den Gehweg. Auf der Straße versammelten sich Nachbarn, schweigend, mit starren Gesichtern im Schein des Mondes. Niemand griff ein. Nur Idol Sarin trat vor, versuchte Ethan aufzuhalten. Sie wurde beiseite gestoßen. Nael versuchte zu fliehen, doch er wurde festgehalten. Und dann verstand er. Sie wollten ihn in das Quadrat treiben. »Ihr wollt mich da reinwerfen?« rief er ungläubig. »Ihr glaubt, ich hätte das alles gemacht und wollt mich ausgerechnet in das werfen, was ihr für ungefährlich haltet? Hör auf zu reden«, rief jemand aus der Menge. »Ein Monster wie du verdient es nicht besser.« Doch Nael sah etwas anderes in ihren Augen. Keine Wut, Angst. Und hinter der Angst, der Wunsch, einen Schuldigen zu haben. Irgendjemanden, auf den sie zeigen konnten. Etwas, das ihnen Kontrolle zurückgab. Sie stießen ihn vorwärts. Die Schwärze füllte sein Sichtfeld. Noch nie war er so nah gewesen. Jeder Schritt ließ das Quadrat weiter anschwellen. Wie eine Wand aus tiefer, endloser Finsternis, die nicht nur Licht verschluckte, sondern Verstand, Erinnerung, vielleicht sogar die Zeit selbst. Nael wollte anhalten, doch hinter ihm klickten Waffen. »Weiter«, zischte Ethan. Ein letzter Schritt. Die Welt kippte. Plötzlich war alles still. Kein Wind, kein Geräusch, keine Temperatur. Nael drehte sich um und sah, wie die anderen plötzlich weit entfernt wirkten, als wären sie durch eine verzerrte Linse getrennt. Er stand mit einem Bein noch in der Realität, mit dem anderen bereits jenseits von ihr. Die Perspektive hatte sich gebrochen. Über ihm war das Quadrat wie ein schwarzes Segel gespannt. Nach unten öffnete sich der Boden in eine Leere, aus der Licht aufstieg. Kein menschliches Licht, sondern etwas, das sich wie der Glanz purer Erkenntnis anfühlte. Und Schmerz. Tiefenpsychologischer, begriffsloser Schmerz. Er begann zu kriechen, nur tastend, vorsichtig, mit Händen und Knien, denn er spürte, irgendwo hier war ein Abgrund. Hinter ihm rief Ethan, »Du kommst da nicht mehr raus, du bist erledigt!« Doch Nael bewegte sich weiter. Er fand die Kante, den Rand jener unmöglichen Schwelle, und er blickte hinab. Was er sah, ließ sich nicht beschreiben. Es war keine Kreatur, kein Ort, keine Form. Es war die Verkörperung eines Gedankens, den man nicht denken durfte. Die Farbe des Leidens, das niemals benannt werden durfte. Es war wie ein Blick in das geöffnete Gehirn einer gequälten, überdimensionalen Existenzform. Nael lachte. Nicht aus Freude, sondern weil sein Geist in diesem Moment keine andere Reaktion zuließ. Dann stand er auf und trat zurück. »Bleib, wo du bist«, schrie Ethan und hob das Gewehr. Doch Nael kam näher. »Du bist ein Mensch, Ethan«, sagte er. »Du bist nicht wie das, was da unten ist.« Die anderen wichen zurück. Nael ging an ihnen vorbei. Niemand wagte es, ihn aufzuhalten. Er kehrte nach Hause zurück, setzte sich auf sein Bett und starrte an die weiße Wand. 6 Tage lang sprach er kein Wort. Und in diesen 6 Tagen entwickelte sein Verstand etwas, das ihn retten sollte. Völlige Gefühllosigkeit. Als Nael Younes am 7. Tag nach seinem Kontakt mit dem schwarzen Quadrat endlich wieder seine Stimme erhob, war etwas in ihm verschwunden. Die lebendige Energie, die ihn einst durch Diskussionen, Nachforschungen und Warnrufe getrieben hatte, war einer kalten, starren Klarheit gewichen. Er hatte gesehen, was dort unten war, oder zumindest einen Teil davon, und seither empfand er nichts mehr. Keine Freude, keine Wut, nicht einmal Angst. In der Nachbarschaft hatte sich die Stimmung verändert. Was zuvor Unsicherheit und Schweigen gewesen war, war nun blanke Feindseligkeit. Niemand sprach mehr mit Nael. Wo man ihm früher flüchtig zugenickt hatte, war nun nur noch starres Schweigen. Sogar Idol Zaren wich ihm aus, mied seine Nähe. Vielleicht hatte sie Angst, dass er das, was er gesehen hatte, mitgebracht hatte. Dass es irgendwie durch ihn hindurchblicken könnte. Was noch schlimmer war, die Nachbarn begannen, sich zu bewaffnen. Bill Remy, dessen Schädelverletzung ihn für einige Tage außer Gefecht gesetzt hatte, kehrte zurück, mit einem Gewehr über der Schulter. Ethan Norberg trug jetzt jeden Tag einen Revolver in einem Gürtelhalfter. Beide sprachen von ihren Rechten, von Schutz, von Notwendigkeit. Nael erkannte die Wahrheit hinter diesen Waffen. Sie waren nicht für das Quadrat gedacht. Sie waren für ihn. Die Straßengemeinschaft war zerbrochen. Es gab keine Versammlungen mehr, keine gegenseitige Hilfe. Jeder war sich selbst der Nächste. Manche verließen ihre Häuser überhaupt nicht mehr. Die Fenster waren mit dicken Holzplatten vernagelt. Lichter brannten Tag und Nacht. Ein ständiges Summen lag in der Luft. Das elektrische Summen von überlasteten Generatoren, angeschlossenen Kameras, Bewegungsmeldern. Die Angst war zu einer eigenen Energie geworden. Und dann geschah es. An einem Dienstagmorgen, kurz nach Sonnenaufgang, durchbrach ein gellender Schrei die Stille. Nael war bereits wach. Schlaf war ein Luxus, den er sich kaum noch gönnte, und lief sofort zur Tür. Er war nicht allein. Mehrere Nachbarn kamen aus ihren Häusern, manche barfuß, manche noch im Schlafanzug, doch alle mit einer Waffe in der Hand. Drei Häuser weiter stand Ethan auf seinem Rasen, den Blick zum Fenster gerichtet. Das Glas war zersplittert, das Brett dahinter zerschlagen. Auf der Fensterbank, tief zerkratzt, lag eine große Spur blauer Flüssigkeit. »Etwas hat versucht, in unser Haus einzudringen«, sagte er mit rauer Stimme. »Und es hat etwas mitgenommen.« Seine Tochter war nicht da. Und das war alles, was die Menge wissen musste. Nael trat vor, die Hände erhoben. »Ich habe euch gewarnt«, sagte er ruhig. »Seit Wochen.« Ethan drehte sich um, seine Augen blutunterlaufen. »Du hast das verursacht.« »Nein«, antwortete Nael. »Ich habe es nur erkannt.« Ein Wutausbruch folgte, roh und animalisch. Ethan schrie ihn an, beschuldigte ihn, verlangte, dass er sich stelle, dass er verschwinde, dass er sterbe. Die Nachbarn standen dabei, sagten nichts. Manche nickten. Andere senkten den Blick. Idol Zaren sah Nael nicht einmal an. In den folgenden Nächten verschärfte sich alles. Kratzspuren tauchten an immer mehr Häusern auf. Die blaue Substanz, sie nannten sie inzwischen Aurion, erschien auf Türgriffen, Fenstersimsen, manchmal sogar auf den Oberflächen von Innenwänden. Die Nachbarn sagten, das sei Naels Werk, dass er das Ding in die Straße gebracht habe, dass es ihm folge. Nael wusste, dass das falsch war. Aber er wusste auch, es spielte keine Rolle mehr. Die Wahrheit war nicht mehr von Belang. Die Angst hatte das Urteil bereits gefällt. Am dritten Tag nach dem Vorfall bei Ethan wurde Nael auf offener Straße von Bill Remy zur Rede gestellt. Ohne Vorwarnung packte er ihn am Kragen, presste ihn gegen einen Gartenzaun. »Du bist das Problem, Junge«, knurrte er. »Nicht das Quadrat«, nicht das, was da rauskommt. Du bringst Unruhe. Ich bin der Einzige, der nicht lügt, entgegnete Nael leise. Daraufhin schlug Bill zu. Es war kein besonders harter Schlag, eher die Machtdemonstration eines Mannes, der wusste, dass niemand eingreifen würde. Nael fiel zu Boden. Niemand kam ihm zu Hilfe, nicht einmal Idol. Zurück im Haus sagte Jascha nichts. Er half nicht. Er schloss einfach die Tür hinter sich und ging in sein Zimmer. Ramiro, der früher einmal ein ruhiger Optimist gewesen war, begegnete Nael nur noch mit ausweichenden Blicken. »Vielleicht solltest du einfach ein paar Tage wegbleiben«, murmelte er. »Für alle.« Nael nickte. Er verstand. Nicht zustimmend, aber wissend. Am nächsten Morgen war das schwarze Quadrat größer. Nicht messbar, nicht mathematisch, aber fühlbar. Es nahm mehr Raum ein. Es war näher. Und alle wussten es. Doch niemand sprach es aus. Die Nacht des 40. Tages seit dem Erscheinen des Quadrats war ungewöhnlich warm. Kein Wind bewegte die Blätter der Bäume. Kein Insekt summte in der Dunkelheit. Die Luft war schwer wie nasser Filz, durchzogen von einem kaum greifbaren Summen, das nicht vom Ohr, sondern vom Knochen wahrgenommen wurde. Etwas war im Begriff zu erwachen. Niall Younes saß im Flur seines Hauses, auf dem Boden zwischen Küche und Bad, die Baseballkeule auf dem Schoß, den Rücken an die Wand gelehnt. Die Fenster waren seit Wochen verbarrikadiert, aber in dieser Nacht fühlte sich selbst das massivste Holz wie Papier an. Kurz nach 4 Uhr ertönte es. Ein Dröhnen, das keinen Ursprung hatte. Ein tiefer, vibrierender Laut, als hätte ein gewaltiges Messinghorn im Inneren der Erde geblasen. Die Wände bebten. Die Decke schien zu zittern. Der Boden unter Nails Füßen wirkte für einen Moment nicht stabil, als würde er sich wellen wie Wasser. Jascha riss seine Tür auf. »Was zur Hölle war das? Ein Erdbeben? Ein Alarm?« Ramiro kam mit bleichem Gesicht aus dem Bad. »Das war kein Alarm, das war das Quadrat.« Nael rannte zum Fenster, schob vorsichtig die Vorhänge zur Seite und lugte durch eine Lücke zwischen den Brettern. Draußen war es pechschwarz. Nicht Nacht, nicht Schatten. Es war, als hätte sich ein Schleier über die Welt gelegt, einer, der Licht verschluckte. Auf der Straße standen Menschen, Silhouetten, regungslos. Die Nachbarn. Manche im Schlafanzug, manche barfuß. Sie blickten alle in dieselbe Richtung. Das schwarze Quadrat. Niemand sprach. Niemand bewegte sich. Es war, als stünden sie unter einem Bann. Ein Blick auf sein Handy ließ Niles Magen verkrampfen. Es war 9 Uhr morgens.
»Das kann nicht sein«, flüsterte er. »Es ist stockdunkel.«
Anton Bregovic, der sonst immer ruhig geblieben war, rannte auf die Straße und schrie, »Alle zurück in die Häuser, jetzt!« Die Menge löste sich. Hektik. Schüsse. Ein Fenster klirrte, als jemand versuchte, durch das Wohnzimmerfenster zu springen. Türen knallten, Kinder weinten, doch das Quadrat war regungslos. In der nächsten Stunde bewegte sich niemand mehr. Die Dunkelheit blieb, doch das Dröhnen verstummte. Es war, als hätte die Nacht ein Auge geöffnet, die Welt betrachtet und es sich anders überlegt. Nael und seine Mitbewohner verbrachten den restlichen Tag damit, durch winzige Lücken in den Barrikaden nach draußen zu spähen. Es war wie ein Nebel, nur dass dieser Nebel nicht feucht war, sondern trocken, warm, drückend. Eine Präsenz, nicht ein Wetterphänomen. Und er blieb. Den ganzen Tag. Den ganzen Abend. Die ganze Nacht. Am nächsten Morgen war alles wieder normal. Die Sonne schien, als sei nichts gewesen. Doch auf den Straßen lagen neue Spuren. Tiefe Kralleneindrücke, bläuliche Tropfen von Aurion, zertrampelte Gärten, zerbrochene Vogeltränken. Und in der Mitte des Gehwegs ein Schuh. Klein, rosa, ein Kinderschuh. Niemand wusste, zu wem er gehörte. Niemand fragte. Die Straße schwieg. Nael wusste, das Quadrat war nun aktiv. Nicht nur beobachtend, nicht mehr passiv. Es konnte erwachen. Und es tat es dann, wenn genug Leugnung, genug Angst und genug Hass die Luft vergifteten. Er schrieb in sein Notizbuch, »Wir stehen auf dem Deck eines sinkenden Schiffes und keiner will sehen, dass das Wasser längst an den Knöcheln steht.« In den folgenden Tagen wurde aus Furcht Panik und aus Panik wurde Wahn.
Die Dorian Street war nicht länger ein Ort des Lebens. Sie war ein Bunker geworden, ein Geflecht aus Brettern, Schlössern und panischem Schweigen.
Doch je mehr sich die Bewohner verschlossen, desto mehr schien das Quadrat zu wachsen. Es nahm nicht nur Raum ein, es drang in ihre Gedanken, ihre Träume, ihre Gespräche, und es wurde stärker, mit jedem Tag, an dem jemand log, dass es nicht existiere. Nael Younes war nicht mehr der Einzige, der das spürte. Die Dunkelheit hatte sich ausgedehnt um mehrere Häuserblocks. Ganze Straßenzüge versanken jeden Abend in einem unnatürlichen Schatten, der weder mit Taschenlampen noch mit Scheinwerfern durchdrungen werden konnte. Die Polizei kam nicht mehr. Der Bürgermeister, Liam Doucet, ein Mann, der sich früher selbst als bürgernah gepriesen hatte, ignorierte sämtliche Bitten um Hilfe. Stattdessen verlautbarte er in Interviews, dass die Probleme der Dorian Street auf soziale Dysfunktion zurückzuführen seien. Die Straße kochte. Ein Treffen fand statt, geheim, im Wohnzimmer von Idol Zaren, die inzwischen zur wichtigsten Vermittlerin geworden war. 12 Nachbarn versammelten sich dort, jeder mit dunklen Augenringen, manche mit leichten Verletzungen, andere mit stummen Blicken. Das Wohnzimmer war abgedunkelt. Ein einziger Campingkocher sorgte für Licht. »Es reicht«, sagte Anton Bregovic mit bebender Stimme. »Wir haben alles versucht. Niemand hilft uns. Also bringen wir sie her.« »Wen meinst du?«, fragte Ramiro Tekle. »Den Bürgermeister, die Medien, die Beamten. Wir zwingen sie, das hier mit eigenen Augen zu sehen.« »Wie?«, fragte jemand leise. Bill Remy, noch immer mit verbundenem Kopf, antwortete, »indem wir ihnen keine Wahl lassen.« Nael fühlte eine beklemmende Enge im Brustkorb. Er wusste, wohin dieser Weg führen würde. Doch was wäre die Alternative? Noch länger schweigen? Noch länger zusehen, wie Leute verschwinden? Der Plan wurde gefasst. Am nächsten Morgen würden 2 Autos den morgendlichen Arbeitsweg des Bürgermeisters blockieren, ihn zwingen, in die Dorian Street abzubiegen. Dort würden bewaffnete Männer, Anton, Bill und 3 weitere, ihn empfangen und zu Fuß in die Nähe des Quadrats führen. Nicht hinein, nur bis an die Grenze. Es würde reichen, um ihn sehen zu lassen, was sie sahen. Der Morgen kam. Der Himmel war wolkenverhangen. 2 Autos parkten strategisch am T-Kreuz. Ein leicht inszenierter Auffahrunfall sollte als Grund dienen. Als Liam Doucets dunkler SUV nahte, hielt er, hupte, stieg schließlich fluchend aus. Die Männer traten aus den Schatten. »Herr Barr, der Bürgermeister«, sagte Anton ruhig, »wir bitten Sie, uns zu begleiten.« »Was ist das hier? Eine Entführung?« Liam blickte nervös in die Runde. »Ich rufe sofort die Polizei.« »Tun Sie das«, erwiderte Bill, »aber sehen Sie sich erst das an.« Liam schnaubte, stieß seinen Ellbogen zurück, doch Anton hielt ihn fest, ohne Gewalt anzuwenden. Gemeinsam führten sie ihn 20 Meter weiter, bis zu jenem Punkt, an dem der Tageslichtschein abrupt endete. Die Grenze zur Dunkelheit war scharf wie mit dem Messer gezogen. Liam trat an sie heran und stoppte. Nael stand weiter hinten in der Menge, beobachtete alles. Er konnte sehen, wie sich Liams Gesicht veränderte. Erst war da Unglaube, dann Fassungslosigkeit, dann nackte Angst.
»Was? Was ist das?« flüsterte der Bürgermeister. »Was ist das?«
»Unsere Realität«, sagte Nael leise. »Willkommen.« Liam taumelte rückwärts, fiel fast, wurde aufgefangen. »Ihr habt recht, mein Gott. Das gibt es wirklich.« »Sagen Sie das den Kameras«, antwortete Anton. »Sagen Sie es der Welt.« Und Liam versprach es. Tränen in den Augen, zittrig. Er versprach es. Am nächsten Morgen wurde Bill Remy auf offener Straße von 2 Polizisten verhaftet. Nael erfuhr es über den Gruppennachrichtendienst der Straße. Die Nachricht war kurz. Bill wurde geholt. Polizei ist da. Keine Fragen. Sie rannten nach draußen. Nael, Idol, Anton und 12 andere. Sie wollten wissen, was vor sich ging. Sie wollten das Versprechen einfordern, das Liam gegeben hatte. Stattdessen standen 4 Polizisten mit gezogenen Waffen auf der Kreuzung. Sie ließen niemanden durch. Anton versuchte zu erklären. Einer der Beamten kannte ihn, nannte sogar seinen Vornamen, doch es half nichts. »Der Bürgermeister sagt, Sie haben ihn entführt«, sagte der Beamte. »Das hier ist eine polizeiliche Angelegenheit. Ziehen Sie sich zurück.« »Sie haben es gesehen«, rief Nael. »Er hat es gesehen. Sie wissen es.« »Ich weiß von nichts«, antwortete der Beamte mit eisiger Stimme. »Das alles ist ein Missverständnis.« Und dann sagte ein anderer Polizist etwas, das Nael für immer im Kopf behalten sollte. »Die Leute da drin, in eurer Straße, sind nicht mehr normal.« Danach verschwanden sie mit Bill. Einfach so. Die Dunkelheit breitete sich in dieser Nacht weiter aus. Ohne Warnung. Ohne Geräusch. Die Grenze rückte bis zu den nächsten Querstraßen vor. Als wäre der Verrat selbst ein Katalysator gewesen. Nael wusste, das Quadrat war nicht nur real, es war intelligent und es erkannte, wann gelogen wurde.
Der schwarze Würfel war nun kein Würfel mehr. Er war zu groß geworden, um von den Menschen in der Dorian Street noch als Form zu begreifen. Er hatte sich über 4 vollständige Häuserblocks erstreckt, verschluckte Vorgärten, Mauern, ganze Fahrzeuge. Aus der Ferne wirkte die Dunkelheit wie eine stehende Wand, und doch wusste jeder, der in ihrer Nähe lebte, es war keine Wand, es war ein Maul. Nael Younes hatte längst aufgehört zu zählen, wie viele Tage vergangen waren. Zeit existierte nicht mehr in gewöhnlichem Maß. Die Sonne kam, ja, doch dort, wo die Dunkelheit lag, regierte ein Zustand jenseits von Tag und Nacht. Licht schien nichts mehr zu bedeuten, und in dieser Dunkelheit lauerte das, was er nur als Bewusstsein bezeichnen konnte. Eine Intelligenz, die nichts Menschliches an sich hatte. Kein Gesicht, kein Wort, kein Verstehen. Nur eine stille, unergründliche Aufmerksamkeit, die wuchs, je mehr man sie leugnete. Die Stadt hatte begonnen, sie auszusperren. Nach außen hin war alles normal. Die Medien berichteten von Gerüchten über sektenähnliches Verhalten. Der Bürgermeister ließ Sicherheitskräfte postieren. Doch niemand trat mehr freiwillig in das Viertel ein. Es gab keine Hilfe, keine Pakete, keine Abholungen. Sie waren allein. Idol Zaren kam eines Morgens mit einem Stapel Dokumente zu Nael. Die dunklen Ringe unter ihren Augen waren nun bleibend, ihre Bewegungen eckig, vorsichtig. »Wir haben das Rathaus überflutet«, sagte sie. »E-Mails, Briefe, Anrufe, Listen, Berichte. Niemand antwortet. Sie schicken nur neue Formulare.« »Sie versuchen, uns zu ertränken«, antwortete Nael. »Je mehr Papier, desto weniger Aufmerksamkeit.« Sie sah ihn ernst an. »Wir müssen was unternehmen.« So begann der letzte Versuch. Sie planten keinen Angriff, keine Gewalt. Sie organisierten eine friedliche Protestwelle, von Haus zu Haus, Nachbarn zu Nachbarn. Menschen, die tagelang in verschlossenen Räumen geschwiegen hatten, kamen wieder ins Freie. Sie hängten Schilder auf, schrien auf den Rathausstufen, verteilten Flugblätter in der Innenstadt. Das schwarze Quadrat ist real, kommt und seht es. Dann, an einem Dienstagmorgen, betrat zum ersten Mal seit langer Zeit ein Kamerateam die Dorian Street. Eine junge Reporterin namens Mireille Standish. Sie lächelte unsicher, während sie die Kamera ihres Kollegen fixierte. »Sie wollten gehört werden«, sagte sie. »Dann erzählen Sie es.« Und die Menschen redeten. Hunderte. Sie erzählten von den Nächten, dem Kratzen, den Spuren, dem Licht aus der Tiefe. Die Kamera drehte sich zum Quadrat, filmte es minutenlang und alle dachten, nun wird die Wahrheit ans Licht kommen. Doch als Mirelli am nächsten Tag im Lokalfernsehen ausgestrahlt wurde, sah man nichts von dem. Keine Dunkelheit, keine Angst, kein Quadrat, nur normale Straßen, normale Häuser, normale Menschen mit seltsamen Geschichten. Und dann trat der Bürgermeister auf die Bühne. »Das hier ist nichts weiter als ein psychologisches Phänomen«, erklärte er mit ruhiger Stimme. »Eine kollektive Wahnvorstellung«, ausgelöst durch Stress, Isolation und sozialen Zerfall. Die Bilder, Tricks, die Stimmen, inszeniert. Es gibt kein schwarzes Quadrat. Nael starrte auf den Bildschirm. Idol stand reglos daneben. Er hat es gesehen, flüsterte sie, mit eigenen Augen. Warum lügt er? Nael antwortete nicht sofort, dann sagte er leise, weil Lügen das Quadrat füttert. Und je größer es wird, desto mehr Menschen müssen leugnen, damit sie nicht daran zerbrechen. Noch in derselben Nacht kam der Nebel, aber diesmal war er nicht nur Dorian Street. Er senkte sich über benachbarte Straßen, über die Tankstelle am Ende des Blocks, über die nahe Grundschule, und mit ihm kam der Klang. Das vibrierende Dröhnen, langgezogen, unnachgiebig, wie ein Ruf an etwas, das noch schlief, aber bald erwachen würde. Ramiro Tekle, einer der letzten, der Nael noch die Tür geöffnet hatte, rannte in Panik durch das Wohnzimmer. »Das Quadrat wächst wieder. Es frisst jetzt den Himmel.« Nael ging nach draußen. Er spürte keine Furcht mehr. Nur ein Gefühl, das tiefer war als jede Emotion. Die Erkenntnis, dass etwas endgültig zerbrochen war. Er stand in der Einfahrt, betrachtete die Schwärze, die sich nun bis über die Dächer zog, den Himmel verhüllte. Keine Sterne, kein Mond, nur Schwärze. Und das Summen. Dann bemerkte er die Lichter. Einzelne Fenster in der Dunkelheit gingen aus. Eins nach dem anderen. Geräusche verstummten. Türen blieben geschlossen. Die Menschen hatten beschlossen, es zu ignorieren. Das war die letzte Verteidigung des Geistes. Gleichgültigkeit, Leugnung, Passivität. Das Quadrat dehnte sich aus. In jener Nacht wurde nichts mehr gehört. Keine Schreie, kein Splittern, kein Knarren. Nur das langsame Pulsieren einer fremden Präsenz, die atmete. Als der Morgen graute, sofern man es noch als Morgen bezeichnen konnte, war die Straße leer. Die Fenster zugenagelt, die Türen verrammelt. Und Nael? Er saß am Rand des Gehwegs, das Notizbuch auf den Knien. Er schrieb:
Es wächst, wenn wir schweigen. Es wächst, wenn wir lügen. Und es wächst, wenn niemand mehr wissen will, dass es existiert. Das Quadrat ist nicht mehr unter uns. Es ist in uns. Und dann hörte er es. Ein einziger Schritt, aus der Dunkelheit kommend. Ein Wesen trat hervor, das keine feste Form hatte. Doch seine Anwesenheit war unbestreitbar. Nael blickte auf. »Du bist gekommen«, sagte er. Keine Antwort. Nur ein weiteres Dröhnen. Tiefer. Final. Und dann nichts. Die Dorian Street existierte fortan nur noch auf alten Stadtplänen. Wer sie betrat, fand sich in einer seltsam stillen Sackgasse wieder. Die Häuser leer, die Gärten verwildert, kein Ton, keine Bewegung, nur ein Gefühl in der Luft. Schwer, drückend, fremd. Und mittendrin ein schwarzes Quadrat. Immer exakt gleich groß, egal aus welcher Richtung man es betrachtete. Still, wachsam, wartend.